Beziehung. Die kleinste Zelle der Revolte. Staffel 3 der Podcast-Reihe Die Revolte beginnt auf Gut Holmicke.
Also wir haben das ja auch eher aus einer relativ gesunden Beziehung heraus entwickelt, jetzt mehr oder weniger. Also wir hatten jetzt keine Trennungsabsichten damals. Und das ist vielleicht ein Unterschied. Also wenn ich jetzt eine andere Person sehe und denke, okay, ich müsste unsere Beziehung öffnen, aber eigentlich fühle ich mich so der mehr hingezogen, dann ist in unserer Beziehung eh schon so ein bisschen auf einem absteigenden Ast. Das ist keine gute Voraussetzung für eine gute, offene Beziehung.
War aber dann auch so, dass wir über viele Jahre hinweg trotz alledem monogam geblieben sind und es dann erst später wieder zu einer Öffnung kam.
Na, aber die Idee, dieser Samen war gesetzt,
haben wir natürlich
das Pflänzchen blühte langsam und keimte und irgendwann blühte das dann so auf und hatte eine Blüten auf deiner Seite. Also das war auch wieder was langsam. Ich finde auch diese Langsamkeit auch gut und das ist ja auch das, was vielleicht auch so ein Grundthema in unserer Beziehung ist, dass wir halt viel Zeit gelassen haben.
Und damit hi und herzlich willkommen zu unserer dritten Staffel, die kleinste Zelle der Revolte, Beziehungen. Wir befinden uns gerade immer noch im großen Prozessekomplex und da in der dritten Folge der Podimono-Trilogie. Genau. Und
Monipolo.
Hier ist wie immer Eva und
hier ist Lotte wieder mit Babys am Start.
Und bevor wir zum Inhalt kommen, ein kleiner Hinweis, wir führen jetzt ab dieser Folge eine neue Rubrik ein.
Nämlich das HörerInnen-Kommentar. Ganz kurz dazu, ihr könnt uns ab jetzt ein HörerInnen-Kommentar schicken. Am liebsten via Mail an revolte-jetzt@riseup.net. Als Audiodatei nicht länger als eine Minute und ihr könnt euch in dem, was ihr zu sagen habt, immer auf die Folgen, die es bisher in der jeweiligen Staffel gab, das heißt also jetzt nur Staffel 3, beziehen. Aber nun zum Inhaltlichen. In der letzten Folge haben wir damit aufgehört, dass es neben den gesellschaftlichen Verhältnissen, in die Beziehungen eingebettet sind, vor allem darum geht, wie Menschen ihre Beziehungen gestalten. Und damit machen wir in dieser Folge jetzt auch weiter und werden diesmal konkret und schauen uns auch ganz konkret offene bzw. Poly-Beziehungen an. Das heißt, wir schauen uns an, wie kann diese ganze Sache überhaupt funktionieren, schauen aber auch, wo Fallstricke liegen. Das heißt, wir hören Personen, die uns von ihren ganz konkreten Erfahrungen, die sie damit gemacht haben, berichten.
Genau, und wie wir jetzt gerade auch in dem ersten Auszug gehört haben, ich finde, das ist ein ganz relevanter Punkt. Es gibt eben immer Sachen, die für jede Beziehung speziell und so besonders und kennzeichnend sind, einfach wegen der individuellen Menschen, die daran teilhaben. Und je nachdem, wie diese Menschen dann eben die Beziehung gestalten, können Sachen und Prozesse lange dauern oder es kann ganz schnell gehen. Es kann in der Beziehung viel Nähe brauchen oder sehr wenig oder auch Konflikte können eine bestimmte Kommunikationsform erfordern und so ganz, ganz viele andere Variablen auch.
Genau, und da ist es vielleicht auch so ein bisschen egal, welche Beziehungsform das jetzt genau ist, denn auch wenn es anstrengend ist, Probleme und Aushandlungen gibt es einfach immer und man muss auch immer einen Umgang damit finden.
Ja, und wenn man sich das anguckt, auch wenn man sich auf eine Beziehungsform jetzt zum Beispiel geeinigt hat, dann ist ja auch noch gar nicht so viel gewonnen, sondern dann passiert ja auch noch total viel und es gibt immer noch total viele Unklarheiten. Also wenn wir zum Beispiel bei offenen Beziehungen bleiben, da gibt es so viele Modelle. Es gibt Menschen, die haben wirklich mehrere gleichberechtigte Beziehungen, Menschen, die haben eine Hauptbeziehung und dann quasi noch erlaubte Seitensprünge, Menschen mit einer Kernbeziehung und noch Nebenbeziehungen und so weiter und so fort.
Angefangen hat es ja erstmal so, die Beziehung zu öffnen. Also ich habe tatsächlich mit meinem jetzigen Beziehungspartner nicht von Anfang an die Beziehung geöffnet, sondern erst so seit 1 bis 1,5 Jahren. Vor 1 bis 1,5 Jahren. Und davor waren wir quasi in einer, ich sage jetzt mal, standardmonogamen Beziehung. Und mit dem Öffnen der Beziehung kam die Polyamorie, wenn man das jetzt so bezeichnen will, mit dazu. Ich weiß ja nicht, da gibt es ja keine richtige Definition für mich. Wenn ich das jetzt für mich selber definiere, dann ist eine offene Beziehung quasi der Nährboden für alles Mögliche und eine Facette davon ist Polyamorie. Weil man kann ja auch eine offene Beziehung führen und sagen, okay, man lässt andere Liebesbeziehungen raus oder man hat halt vielleicht nur Sex oder nur Seitensprünge oder längere Affären, aber Polyamor heißt ja dann auch wirklich, dass man auch amoröse Gefühle einer anderen Person gegenüber entwickelt. Und das ist vielleicht von Anfang an nicht unbedingt so der Plan gewesen, aber sowas kann natürlich auch passieren, ne?
Ja, und jetzt bist du liebst du zwei Leute?
Definitiv habe ich amoröse Gefühle für zwei Leute. Das kann man so sagen. Ich habe aber trotzdem definitiv auch eine Unterscheidung. Also ich würde das jetzt nicht als zwei gleichwertig Beziehungen bezeichnen, was auch einfach daher rührt, dass da ganz klar irgendwie auch ein Rahmen vorgegeben ist, trotz allem. Ne? Also ich habe meinen Kernbeziehungspartner, mit dem ich quasi vor anderthalb Jahren die Beziehung geöffnet habe und insgesamt sind wir jetzt fast 4 Jahre zusammen. Und der ist halt schon auch der Hauptmensch, wenn man so sagen kann. Also mit dem bestreite ich meinen Alltag, auch meine Routinen, mit denen fahre ich in Urlaub, mit denen habe ich Familienfeiern, ich gehe zu seinen Eltern, er zu meinen, wir planen halt die Zukunft zusammen, ne, mit Kindern und allem, was dazugehört. Wir haben eine Wohnung, also ne, das volle Programm. Und die andere Person ist selber auch in einer Beziehung, hat dort auch genau das quasi, da ist sogar noch ein Kind mit im Spiel und so. Genau, nichtsdestotrotz haben wir so schon auch, ja, ich will das jetzt nicht in Prozenten angeben, aber schon auch einen substanziellen Anteil unseres Lebens verbringen wir beide Zeit miteinander. Also es gibt auch mindestens einen Tag in der Woche, an dem wir uns sehen, auch mal eigentlich auch regelmäßig beieinander schlafen und so, ja. Also man muss dazu sagen, wir haben natürlich beide die Möglichkeiten, das zu machen und nutzen das auch. Aber bei mir ist halt jetzt quasi diese Komponente dazu gekommen, dass ich jetzt jemanden dauerhaft treffe. Und das ist natürlich auch erstmal was, damit muss man erstmal irgendwie klarkommen. Und ja, da bin ich auch dankbar, dass er das so hinnimmt und so, ne? Also was heißt hinnimmt? Also er mag auch die Person, also die kennen sich persönlich auch. Wir machen sogar auch Privatsachen zusammen.
Das ist also eine Version. Und aber auch die, auf die wir bei den Interviews am meisten gestoßen sind. Also eine Kernbeziehung, die quasi priorisiert wird, die Primärbeziehung wird sie auch genannt, ist. Und nebenher eben noch andere Beziehungen. Teilweise auch Liebesbeziehungen, teilweise aber auch weniger romantisch als sexuell. Wir haben allerdings auch mit einigen Leuten gesprochen, die gerne offener leben würden, wo das aber noch nicht so ganz mit allen Bedürfnissen zu vereinen ist.
Ja, also ein Hauptargument irgendwie gegen eine sogenannte richtige offene Beziehung ist, dass niemand von uns beiden Bock hat, zu Hause auf das Kind aufzupassen, während die andere Person irgendwie loszieht und mit wem anders irgendwie bumst. Also meistens suche ich das Gespräch, weil ich die Person mit den vielen Sozialkontakten bin und dann dementsprechend jedes Mal aufs Neue, wenn ich irgendwelche Leute kennenlerne, kurz denke, oh, jetzt habe ich mich ja total krass verknallt, was mache ich denn jetzt damit? Und dann rede ich mit meinem Partner darüber. Also nicht immer so, dass ich ihm direkt sage, ich habe mich jetzt verknallt, sondern ich komme dann eher so um die Ecke mit, ja, wie sieht's denn eigentlich so bei uns aus? Wie ist jetzt unsere Beziehungsform? Und als unser Kind 1 Jahr alt war, habe ich mich dolle verliebt. Und das war so die krasseste Krise, die wir hatten in unserer Beziehung. Und damals haben wir festgelegt, dass uns die Zeit als Familie noch zu kurz war. Wir waren irgendwie noch nicht so richtig angekommen in diesem Leben als Familie und haben uns da noch zu unsicher gefühlt, um noch eine andere Person in unsere Beziehung reinzulassen. Und seitdem steht das aber so ein bisschen im Raum, dass es halt immer mal wieder vorkommen kann oder auch vorkommt, dass ich mich verknalle und meistens will ich irgendwie gar keinen Sex mit der Person. Also mir geht es dann tatsächlich nie um Geschlechtsverkehr, mir geht es irgendwie um Zeit und vielleicht so ein bisschen körperliche Nähe. Knutschen, kuscheln, so irgendwie in der Richtung. Und das ja, das verhandeln wir dann jedes Mal neu und wir kommen so für mich immer einen kleinen Schritt weiter.
Ja, und das haben uns schon auch alle erzählt, dieser Moment der Öffnung, beziehungsweise dann so der anderen Person zu sagen, ey, du, können wir das irgendwie anders gestalten? Mhm. Ja, das muss schon auch irgendwie hart oder zumindest angstbehaftet sein, gerade wenn die Beziehung eben nicht von Anfang an so gestaltet ist.
Für mich vielleicht gravierendste Änderung in unserer Beziehung war eben vor nunmehr, ich weiß es gar nicht mehr, 7 oder 8 Jahren, ist auch schon wieder lange her, wo du dich eben verliebt hattest, eine andere Frau, wo ich dann plötzlich gemerkt habe, wow, irgendwie krass, das macht jetzt super viel mit mir.
Also ich habe es halt zugegeben, genau. Das war halt der Punkt. Ich meine, viele Menschen machen das so, dass sie Affären haben und dem Partner nichts davon erzählen, weil sie sich nicht trauen oder weil sie diesen Schritt nicht gehen wollen, dann so eine geheime Sachen haben, aber ich hatte eine Affäre mit einer Frau, die halt sagte, ey, ich hab eine offene Beziehung, Alter, mach das doch auch so, oder sonst habe ich auch keinen Bock drauf, ich will jetzt hier nicht deine Affäre sein, also entweder du machst so nicht. So, also, ich hatte aber auch das Gefühl, das fühlt sich so scheiße an, wenn ich immer so tue, als würde ich irgendwo, keine Ahnung, im Park Tauben füttern, aber eigentlich bei einer Frau bin, so, das wollte ich auch nicht, also das fühlt sich auch scheiße an, deshalb habe ich das dann irgendwie gesagt, der Zeitpunkt war natürlich absolut scheiße, habe ich gesagt. Auf so einer romantischen, einsamen Insel.
Wir waren schön paddeln zusammen, wir saßen abends zusammen unterm Sternenhimmel.
Das ist das, was du vorhin meinst, so mit Unsensibel.
Genau.
Das Timing. Ich dachte, ey, ganz schön, dann kann ich das doch vielleicht erzählen. Weil ich dachte, ach ja, es ist schön. So, okay,
schön für dich.
Aber nein, die ganze Nacht war Terror. Oh, das war
ein intimer Moment.
Ja, genau. Ja,
das, da, man dankt ja nie aus.
Also ich muss sagen, ganz am Anfang hat es mich total Überwindung gekostet, das zu sagen, dass es jetzt zum ersten Mal zu sowas gekommen ist. Also die Beziehung war theoretisch geöffnet, aber in der Praxis gab es halt noch nicht die Umsetzung. Und dann kam es dazu und das hat mich schon große Überwindung gekostet, das zum ersten Mal zu sagen, weil man sich da wirklich noch so, sag ich mal, geprägt durch die Vergangenheit und vergangene Beziehungen so gefühlt hat, als hätte man jetzt jemanden betrogen. Und dann habe ich aber so ein, sag ich mal, so ein positives Feedback bekommen und so ein, ich war wirklich richtig erleichtert. Also da flossen auch Tränen, also wirklich, das war krass. Wie er dann meinte, ich habe eigentlich nur darauf gewartet, dass es jetzt mal passiert und das drauf warten ist viel schlimmer, als dass es jetzt passiert. Und es kann man viel besser damit umgehen, damit arbeiten und es ist kein Weltuntergang. Man merkt halt, es ist kein Weltuntergang. Aber auch das ist wahrscheinlich total individuell von Beziehung zu Beziehung. Ne? Also ich kann da jetzt nicht sagen, da gibt es ein Geheimrezept oder so ist es richtig, so ist falsch. Ich hätte damit natürlich mich auch total in die Nesseln setzen können. Ne? Es kann ja auch sein, dass dann der Partner sagt so, boah, nee, das geht gar nicht, kann das nicht.
Klar, und es ist auch nachvollziehbar, dass man Angst hat, der anderen Person das Gefühl zu geben, sie würde nicht reichen oder so. Genau, aber grundsätzlich hat das ja oft tatsächlich nur mit einem selbst was zu tun. Und selbst wenn es darum geht, das eigene Ego zu befriedigen, das kann ja vielleicht auch positiv für die Beziehung sein.
Ja, und insgesamt kann damit ja schon auch eine neue Form der emotionalen Nähe hergestellt werden. Mhm. Also einfach auch durch so mehr Kommunikation und so.
Beziehungsweise auch, und das hatte eine Interviewpartnerin auch mal gesagt, so dieses Glücksgefühl, so zu wissen oder das zu spüren, dass der Partner oder die Partnerin einen da auch so frei lässt und einen diese Erfahrungen machen lässt, also dass man sich eben auch mal verknallen kann oder knutschen kann oder eben auch mit anderen Leuten Sex hat, dass das auch einfach ein tolles Gefühl ist zu wissen, hey, hier wird mir auch vertraut. Genau, also es stimmt, sich anvertrauen schafft Vertrauen und Intimität.
Und andersrum, wenn du siehst, jemand erzählt dir das und verheimlicht das nicht vor dir, sondern sieht dich irgendwie da in der Lage, damit umzugehen, das ist ja auch total cool.
Mhm. Also es war ja auch nicht unbedingt schlecht. Also ich habe das ja genauso wahrgenommen. Ich habe ja genauso gedacht, ja, das ist jetzt hier ein Moment. Also ich habe das alles auch gesehen sozusagen, warum du das in dem Moment geteilt hast. Es hat halt trotzdem reingehauen.
Der Prozess, der aber dadurch angeregt wurde, der war ja spannend. So,
der war sehr spannend.
Das war schon für uns ganz wichtig. Weil da war halt ganz viel Kommunikation plötzlich da, die es eben vorher nicht gab. Also, weil dann muss man auch aus der Reserve kommen, man muss miteinander kommunizieren, man muss dieses Scheißgefühl, was man hat, irgendwie bewältigen. Und das geht eben nur, indem man sich damit auseinandersetzt, indem man den anderen damit konfrontiert. So. Und das war bei uns halt dieses offene Beziehungsding.
Es war ja nicht nur Scheißgefühl, sondern es war ja in dem Moment gleichzeitig auch dieses Gefühl, aha, klar, erkenne ich sozusagen auch das Bedürfnis des anderen, das ist ja im Grunde ähnlich wie meins auch. Mhm. Also insofern kann ich dich da schon verstehen, es tut halt trotzdem verdammt weh, aber irgendwie, also das war eigentlich wirklich...
Na, du hast mir gesagt, dass du damals endlich mal das Gefühl hast, dass ich was fühle, dass ich jemand bin, der...
Ja.
Dieses emotionale Verwahrlosen, dass man so seine Gefühle gar nicht mehr zeigt und so denkt. Aber das war auch mein eigener Zustand. Ich dachte so, naja, irgendwie interessiert mich das auch alles nicht mehr.
Also, was hast du gesagt? So, emotionales U-Boot.
Ja, genau. So, so abtaucht, du hast eine langjährige Beziehung, mit der du dich eigentlich glücklich fühlst, aber irgendwie so merkst, dass du auch kaum noch Interesse hast so an sexuellen Dingen und das wird immer weniger und irgendwie ist halt so, und dann merkt man plötzlich, wow, da ist ja doch noch was, so, ne? Dass natürlich der Anreiz manchmal von außen kommt oder kommen muss, ist wahrscheinlich nicht untypisch.
Und diesbezüglich haben wir den Personen in Polybeziehungen auch die Frage gestellt, ob sie das Gefühl haben, dass der Weg in die offene Beziehung ihre Beziehung oder ihr Leben verbessert hat.
Weiß ich nicht. Tatsächlich würde ich jetzt gar nicht
sagen. Naja, insgesamt ja dann
schon, also, gab es auf jeden
Fall die spannend fand.
Ja, spannender auf jeden Fall. Ob sie jetzt verbessert hat, das würde ich so nicht unbedingt überschreiben. Also es gibt natürlich dadurch einfach auch noch andere Konflikte und die lassen auch nicht unbedingt nach. Also es ist jetzt nicht nur positiv, es macht es halt anders.
Also ich finde, mein Teil finde es schon besser. Also ich finde es spannender, ich finde, da ist mehr Interaktion.
Also ich sag mal so, ich fühle mich definitiv irgendwie angekommener, kann man das so sagen? Also irgendwie, als hätte da, wäre da irgend so noch ein Fragezeichen in meinem Inneren so ein bisschen aufgelöst worden, was so manchmal fehlt oder wo die Reise hingeht oder warum, also so für das Glücklichsein einfach oder für dieses Zufriedene, dass sich das einstellt. Ich hoffe natürlich, dass es das soll ja nicht ohne Rücksicht auf Verluste passieren, weißt du, oder nee, wie sagt man? Ja, genau. Also ich möchte natürlich, dass alle Involvierten auch ein gutes Gefühl dabei haben. Ne? Ob das immer so möglich ist, jetzt muss man halt dran arbeiten oder klären. Aber für mich jetzt, egoistisch gesagt, ne, ist mein Leben dadurch total bereichert worden.
Ja, ist eine spannende Frage, ob das Potenzial hat, die Beziehung zu verbessern.
Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, wenn, dann schon vor allem unter der Bedingung, dass beide Leute vielleicht eine Liebesbeziehung noch nebenbei haben, weil alles andere stelle ich mir und weiß ich auch aus Erfahrung extrem schwierig vor. Einfach in dem Sinne, dass es halt irgendwie so eine Art Machtgefälle aufmacht.
Das hängt ja aber auch viel mit Eifersucht oder mit Selbstwert zusammen. Ja, und auch mit der Frage, fühle ich mich eher gesehen oder vernachlässigt? Fühle ich mich ausgeschlossen und wie arbeiten wir da jetzt dran? Und letztlich ist es halt schon auch ein bisschen eine Frage der Praxis und der Übung und auch einfach der Gewöhnung, denke ich.
Und da ist auch wirklich, wie gesagt, die Kommunikation nochmal ganz wichtig, darüber zu sprechen, weil das, wie gesagt, bei uns ja doch auch manchmal phasenweise jetzt oder vielleicht auch aktuell der Fall ist, so wie du es gerade beschrieben hast, dass jetzt nicht beide gleichermaßen sich in der offenen Beziehung austoben, um das jetzt mal so zu nennen. Da wäre es natürlich gut, vielleicht den Gegenpart zu fragen, aber ich fühle mich nicht wie die Erhabenere oder die Überlegenere gerade. Ne? Ich fühle mich natürlich irgendwie erfüllt in meinen Bedürfnissen und ich frei mit dem, wie ich leben darf und also für mich ist es eher so ein Seligkeitsgefühl als ein Machtgefühl. Und ich hoffe, dass ich das dann halt auch irgendwie, ich finde ja auch, dass sowas positiv in der Kernbeziehung sich auswirkt, ne? Wenn du ausgeglichener, zufriedener und irgendwie happier bist, dann ist das vielleicht auch gut und zuträglich für andere Beziehungen, ne? Oder alltägliche Situationen.
Wenn man denkt, okay, der andere hat jetzt gerade einen schönen Abend, der hat heißen Sex irgendwo und ich sitze jetzt hier so zu Hause und drehe Däumchen und lese meine Zeitung. So, ich müsste auch nice, aber boah, ich hätte jetzt auch gerne heißen Sex irgendwie am Strand oder so. Und dann, manchmal ging es mir besser, wenn ich dachte, okay, ich hab's ja vielleicht dann übermorgen oder so. Weißt du, dann komme ich damit besser klar als... Wenn ich jetzt weiß, okay, na gut, ich habe das halt jetzt gerade nicht. So, ich habe niemanden, mit dem ich das machen könnte. So gerade, du hast es. Also das ist so ein bisschen Neid. So.
Ein bisschen, aber ich meine, ich, wie gesagt, in deiner Situation, in diesem Moment würde da auch viel krasser reagieren, ne, als du. Also du bist da schon echt weit, bist du da so vergleichsweise entspannt mit umgehen kannst.
Ja, ich kann mich noch an Situationen erinnern, wo ich so da saß und dachte, okay, das ist der Moment und ich weiß, okay, genau jetzt. So, weil es war irgendwie klar, dass es genau der Moment ist, wo du wahrscheinlich Interaktion hast und irgendwie, ich meine, da gibt es auch noch Rauschmittel, die dann einem helfen, das zu vergessen.
Prost!
Aber das kannst du ja auch nicht jedes Mal machen. So, nee. Ne? Du wirst ja zum, dann denkst du, ja, okay, ich brauchte das jetzt, um das zu vergessen. Das ist ja auch Quatsch. Ich will ja schon damit mich konfrontieren und damit auch umgehen können. Und also ich fand, das ging irgendwann. Wir haben das ja jetzt schon seit ein paar Jahren, diese Situation, wo ich dann auch gelernt habe, damit umzugehen, auch wenn ich wusste, dass du halt nicht bei mir bist, sondern bei einem anderen Mann so.
Na, trotzdem. Also, ich ziehe da immer noch meinen Hut davor, dass du das
machst. Kannst es nicht. Ich kann es nicht so.
Ja, und das Problem gibt es ja auch, wenn man viele FreundInnen hat. Aha. Also, wenn man sich vorstellt, dass eine gute Freundin, mit der man selbst jetzt irgendwie gerne was machen wollen würde, was anderes Cooles Aha. macht, mit jemand anderem, wo man sich so ein bisschen ausgeschlossen fühlt, dann ist es ja genauso kacke. Also auch wenn die Beziehung keine romantische ist.
Mhm. Beziehungsweise erinnert mich auch an das, was mein Sohn sagte, dass sich für ihn das ja. einfach viel darauf bezieht, dass er eben feststellt, ja okay, ihr macht jetzt halt was mit denen und ich bekomme die Aufmerksamkeit nicht. Also ja, dass es eben so eine Aufmerksamkeits- und Zeitfrage ist. So, mhm. wer verbringt mit wem wie viel Zeit und komme ich da zu kurz oder nicht? Genau. Aber nochmal zurück zu deinem Vergleich zu den Freundinnenschaften. Es ist vielleicht schon auch nochmal was anderes, wenn Sex da irgendwie eine Rolle spielt. Ja. Aber ja, ansonsten würde ich dir da auch zustimmen. Ich fühle mich durch meine ganzen intensiven Freundinnenschaften, wo auch so viel verhandelt und gesprochen wird, schon auch so mehr oder weniger poly. Also beziehungsweise ja, sind es halt gleichwertige Beziehungen. Ja. Ja, also um es anders zu sagen, worum es ja eigentlich geht, es gibt Eifersucht auch in anderer Weise, zum Beispiel auch ohne explizites Wissen, wenn das jetzt zum Beispiel die Abmachung ist, dass man sich das eben gegenseitig nicht sagt, wenn man so einen Seitensprung hat, aber auch ohne, dass überhaupt irgendwas ist. Also Menschen sind ja auch ohne so konkreten Anlass eifersüchtig. Und das gibt es ja schon in, ich würde sagen, nahezu allen Beziehungen.
Ja, ich glaube auch. Also ich fand auch tatsächlich das Problem, was sich wahrscheinlich noch am meisten unterscheidet in offenen Beziehungen zu den Mono-Beziehungen, ist das der Logistik.
Ja, total. Also was ich ja auch mal meinte, als ich hier diese drei Liebesbeziehungen hatte gleichzeitig, das war einfach sehr schwierig, das zeitlich, organisatorisch, kräftetechnisch, wie auch immer, auch so unter einen Hut zu kriegen, finde ich. Vor allen Dingen macht man ja auch noch andere Sachen, als nur Liebesbeziehungen führen.
Ja.
Bei mir schlägt eigentlich der Puls gleich mal ein bisschen höher oder in mir zieht sich alles so ein bisschen zusammen, wenn ich mir jetzt gerade vorstellen würde, ich hätte zwei oder drei Liebesbeziehungen gleichzeitig, weil ich es auch cool finde, erst mal eine hinzukriegen.
Ja, genau. Also ich glaube, also ich hatte einmal so eine Art wie Beziehungen zu zwei Männern. Da kam dann zwischenzeitlich sogar noch ein dritter Mann dazu. Und das war halt logistisch fast, also es ging nicht, wenn man noch irgendwie einen Job und ein Kind hat, so wie ich das habe. Das war einfach, das grenzte ans Unmögliche.
Ja, und ich glaube, aus meiner Erfahrung heraus, ja, da würde ich fast schon sagen, dass es annähernd einer Illusion gleichkommt, alle gleich behandeln zu können.
Und natürlich kristallisierte sich dann so ein bisschen auch raus, okay, da ging es tatsächlich am Ende, für wen empfinde ich mehr? So. Und das ist was, das kann man, glaube ich, teilweise nur steuern. Es ist ja bei jedem unterschiedlich. So, also ich kann ja nicht für andere sprechen, aber ich habe schon für mich gemerkt, also in dieser Zeit, wo ich wie so zwei Beziehungen geführt habe, das schwankte zum Beispiel sehr. Mal habe ich für den einen Mann mehr empfunden, mal mehr für den anderen. So, manchmal war es auch gleich, manchmal war ich so, oh Gott, ich liebe euch aber beide. Ja. So,
Würdest du sagen, dass es das aber braucht, also dass man so eine Art Hierarchisierung dieser Beziehungen hat?
Also ob es das jetzt braucht, weiß ich nicht. Das muss jeder individuell und jeder individuell für sich entscheiden. Ich glaube, für mich und meine Verhältnisse ist es definitiv gut, sowas zu haben, weil es meinem jetzigen oder sagen wir mal meinem Kernbeziehungspartner definitiv die Stabilität und die Sicherheit gibt, die er auf jeden Fall braucht. Weil ansonsten würde es, glaube ich, nicht funktionieren. Und dass er quasi zwar jetzt nicht mehr die sexuelle Exklusivität auf mich hat und vielleicht auch sogar, wenn wir den Schritt weitergehen wollen, die Exklusivität vielleicht auch, was so amoröse Gefühle angeht, aber er weiß, okay, wir sind halt quasi das Team, was zusammenhält, was diese über dieses Verliebtheitsstadium hinaus bestehende Gefühl hat, so dieses Obervertrauen, diese Liebesbeziehung, also wo Liebe da ist, als Basis für eine Zukunft. Ne? Ja. Ich will jetzt nicht ausschließen, dass wenn die Umstände sich komplett ändern, dass man das jetzt nicht auch mit der anderen Person haben könnte. Aber deswegen ist es wirklich auch alles so gut, wie es ist, weil wir uns da irgendwie in unseren, also weiß ich nicht, Kernbeziehungen auch sehr wohlfühlen und da bleiben wollen. Und das auch irgendwie so ein bisschen noch das gewisse extra dazu ist, ja.
Ja, und hier wird ja auch ganz deutlich, dass es schon auch darum geht, der anderen Person irgendwie Sicherheit zu geben und sich irgendwie auszumachen, was braucht es, um unsere Beziehung nicht zu gefährden und trotzdem offen zu sein.
Ja, in allererster Linie war das natürlich die gute alte Kommunikation, unverbindliche Absprachen.
Genau. Und dieses Besoffen-Knutschen, das ist irgendwie nicht das Thema, das geht auch klar für uns beide.
Habt ihr eine Absprache, wie ihr kommuniziert, wenn das passiert?
Die Absprachen sind genau keine Polyamorie-Geschichten anzufangen. Also keine Person irgendwie mit einer, also keine Person so richtig in die Beziehung in dem Sinne reinzuholen oder irgendwie eine Nebenbeziehung aufzubauen. Gerne jetzt auch nicht so super nah im Freundeskreis irgendwas veranstalten.
Aber das würde mich interessieren, stand damals eine Trennung im Raum und auch, also wie ging es dann für euch weiter? Also, nee, mit, ja. Also stand es nicht, weil ich halt relativ deutlich gemacht habe, dass ich das jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht kann, dass wir gerne darüber sprechen können, wie das in Zukunft ist, aber ich bin jetzt echt überfordert mit der Situation, also ich habe quasi diese Beziehung nicht zugelassen und von daher war dann irgendwie, war was angestoßen, aber war auch für mich erstmal so dieser krasse Moment der Bedrohung, den haben wir ja quasi damit eliminiert oder ich oder wie auch immer, also das war halt dann nicht mehr, deswegen stand die Trennung auch nicht.
Aber die hätte ja von deiner Seite theoretisch im Raum stehen können. Aber das war dann schon auch klar so.
Nee, diese Beziehung zu dieser Frau, das war jetzt nicht so, dass ich sage, okay, jetzt gebe ich dafür diese Beziehung. Das würde ich niemals tun, weil diese Beziehung ist schon für mich recht gut und angenehm und toll.
Oh, nee, aber das war auch was, was du tatsächlich. Das
würde ich nicht aufgeben. Also ich glaube, dass.
Hast du ja aber auch gleich so formuliert, ne? Das muss man noch
fairerweise dazu sagen. Ja, ich habe das gleich gesagt, das ist schön so, aber ich würde nie im Leben jetzt die Beziehung zu meiner damals schon auch Frau aufgeben. So. Also, wenn
also, das haben wir noch nicht gesagt, wir sind auch schon sehr lange verheiratet.
Ah, ja,
ja, aber das war tatsächlich sozusagen auch schon während des Geständnisses, dass du gesagt hast, du kennst jemanden, du findest das irgendwie toll, ist ein super Gefühl. Das ist aber so, dass du eher das Gefühl hast, dass das dadurch auch mir gegenüber, ne?
Ja, ja, also, ja, ich fand auch, das war dieses Gefühl von, ey, ich habe wieder Emotionen, ich bin wie so eine Erweckung, dieses emotionale U-Boot taucht auf. So.
Also deswegen hatte ich auch nicht zu keinem Zeitpunkt wirklich die Angst, dass du mich jetzt sozusagen verlässt und dass das andere viel toller ist oder sowas.
Und ich bin eher so, ich will es eigentlich nicht wissen, was passiert, so mir würde das Kopfkino danach mehr Bauchschmerzen bereiten, als einfach das irgendwie nicht zu wissen. Mein Partner will lieber alles wissen, aber es ist mir auch freigestellt, das zu sagen. Also er zwingt mich jetzt nicht, ihm alles zu erzählen über mein Leben und gleichzeitig wünscht er sich aber, dass ich ihm solche Dinge erzählen würde. Und was auf jeden Fall für uns beide klar ist, dass wir, wenn es um irgendwelche Gefühle geht, die irgendwie über so eine einmal nächtliche Schwärmerei hinausgehen, dass wir darüber reden und wie wir damit umgehen. Oder wenn sich, also ich will zum Beispiel auch wissen, wenn sich im Nachhinein dann doch irgendwie für meinen Partner was ändert, dadurch, dass er jetzt irgendwie mit einer anderen Person körperlich geworden ist, dann würde ich gerne darüber Bescheid wissen. Aber ich bin so, hey, wenn er irgendwas macht und dann kommt er nach Hause, findet mich danach noch cooler als vorher und denkt so, yeah, mit der will ich unbedingt zusammen sein, dann will ich lieber nur dieses Gefühl kriegen, anstatt zu wissen, warum.
Ja, die Kommunikation.
Aber einfach ist es trotzdem nicht, weil das ist ja nicht nur ein Ding zwischen dem Paar, sondern auch noch dann möglicherweise der dritten, vierten, fünften, sechsten, wie auch immer Person. Also es wird auf jeden Fall komplizierter und ja, Bedürfnisse sind ja bei den anderen auch vorhanden. Wie geht man damit um?
Dafür gibt es ja diese verschiedenen Konstrukte, eben offene Beziehung oder Polygamie. Ich meine, Polygamie ist ja auch eher gleichgestellt.
Naja, genau. Dann,
Das wäre jetzt weil für mich wäre das vielleicht sogar eine Option. Du hast gesagt, für dich ist das gar nichts. Mhm. Wir haben das schon mal besprochen. Ich könnte mir das sogar vorstellen. Mhm. Aber dann bräuchte man ein anderes Wohnkonzept, so eine ganz andere Das wäre dann eher
eine. Ich glaube auch, dass also für eine polygame Beziehung, das funktioniert nicht, wenn man als Familie sozusagen so eng wohnt. Also dann müsste jeder so seinen eigenen Space haben und dann kann man sich auch irgendwie anders mit anderen Leuten
verbinden. Also ein Co-Parenting-Modell.
Ja, was weiß ich, dann würde das vielleicht gehen, aber so kann ich es mir wirklich nicht vorstellen.
Und das finde ich auch schon nochmal spannend, Kinder nämlich als nochmal irgendwie Beteiligte des Netzwerkes verändern da auch was. Und interessanterweise spielten bei allen Interviews zu Poli Kinder mit in die Überlegungen mit ein.
Das wäre jetzt natürlich auch für die Kinder manchmal verwirrend. So.
Das also, wollte ich fragen. Willst du mit Kids?
Wir hatten schon einmal eine dritte Person mit unserem Ehebett und die waren echt geflasht. Dass sie sagen, okay, da ist noch, warum ist denn da noch jemand mit bei euch im Ehebett? Macht euch mal locker.
War eine lange Nacht.
Wie reaktioniert seid ihr denn? Ab in die Schule.
Ewige konservative Kinder.
Die wollen nur so echt motivative, heteronormative Sachen haben.
Ja, und wenn wir kuscheln, immer dazwischen kuscheln.
Polizus. Ohne Tee. Als Meister die Frage, überforderst du damit, so wollen die nicht ihre eigene Welt und ihre. Aber andererseits ist ja genau diese heteronormative Welt, aus der wir ja auch ausbrechen wollen, also ich zumindest, die ich halt eben auch nicht cool finde, die weiter zu kommunizieren. So, das ist so diese CDU-Sicht, okay, es sind Mutter, Vater, Kinder, so, ne?
Ja, ich glaube nicht, dass das jetzt grundsätzlich irgendwie ein Hinderungsgrund sein muss, aber für mich persönlich ist es schon so, dass ich es mir nicht ganz leicht vorstelle. Ich meine, ich bin jetzt auch in der Situation, dass irgendwie zwei Zwillinge habe, die 2 Monate alt sind und ein Stiefsohn, der 10 ist. Aber gerade mit den beiden kleinen Kindern ist es natürlich schon so, dass es jetzt so viel Zeit und Konzentration fordert, dass ich selbst zu meiner eigenen Partnerin jetzt ja wenig Zeit finde für Zweisamkeit und Romantik. Da wäre jetzt wahrscheinlich kaum Platz für weitere Personen.
Und du hattest vorhin gesagt, dass die andere Beziehung, dass es dort ein Kind gibt, also hat sich dadurch nochmal was verändert?
Tatsächlich war das erst ein großes Fragezeichen. Was ist, wenn es dann das Kind gibt und wie wird das alles sein? Aber überraschenderweise ist es wirklich, also es war gar kein großer Einschnitt, obwohl natürlich das Kind selber total toll, also ich kenne das Kind ja auch und finde die auch ganz süß und also das ist wirklich ganz, ganz schön alles. Aber so für das Konstrukt, ich mag es eigentlich auch gar nicht Konstrukt, sondern es klingt immer so konstruiert, aber weißt du, die Konstellation, sagen wir mal so, das Netzwerk, ist es eigentlich, war das Kind eine Bereicherung. Und hat viele in dem Netzwerk glücklich gemacht, wenn nicht alle sogar irgendwie. Ich meine, hat auf ihn und mich jetzt gar keinen großen Einfluss gehabt. Und man muss dazu sagen, das Netzwerk geht noch weiter. Also in dieser anderen Geschichte hängt da noch auch ein Mann mit drin und so, und der auch das Kind mit aufzieht. Also da gibt es auch 2 männliche Parts, die als Väter fungieren für das Kind. Entsprechend ist halt auch immer mal der eine Vater, also quasi mein zweiter Beziehungspartner, immer mal frei, sage ich jetzt mal so, ne? Und kann so ein bisschen auch mal machen, was er möchte. So als Jungvati ist man ja vielleicht sonst normalerweise eingebunden in einer Kernfamilienkonstellation, aber so hat es noch eine Partei und dadurch wird es ein bisschen entzerrt. Entzerrt ist vielleicht das falsche Wort, aber.
Ja, vielleicht können wir da ja auch noch mal näher drauf eingehen, wenn die Kinderfolge dran ist, ne?
Ja, also in der nächsten Folge, aber dazu gleich mehr. Das klingt ja hier gerade schon ein bisschen nach Ende der Folge an. Und vielleicht aber an der Stelle noch zum Abschluss die Frage, die wir unseren Poli-InterviewpartnerInnen auch gestellt haben. Was sie denn denken, was es für ein Gelingen der Beziehung braucht?
Also ich finde es super wichtig, dass man irgendwie so einen Respekt voneinander hat und sich da irgendwie sehr, das ist nicht blöd, sich auf Augenhöhe zu begegnen, aber doch schon, also weil dieses Machtgefälle soll es nicht geben. Also ich finde, sobald es irgendwie ein Machtgefälle gibt, ist es immer irgendwie unangenehm, also egal in welche Richtung eigentlich. Dass man halt einfach sich dieses Sicherheitsbedürfnis habe ich natürlich auch irgendwo, ne? Ich meine, ich finde es total angenehm, jemanden zu haben, von dem ich weiß, der liebt mich. Und er will sein Leben mit mir verbringen, ne? Und dieses Gefühl will ich auch zurückgeben. Ich meine, ich hoffe, ich kann das auch in dem Maße, weil durch die offene Beziehung ist es natürlich dann immer so ein kommt man mal an Punkte, wo dann der andere vielleicht zweifelt oder die andere zweifelt, aber eher dann in unserem Fall er, und dann nehme ich ihm das Gefühl auch wieder so, ne? Also ich will ihm das aber eigentlich gerne dauerhaft geben, weil er gibt es mir ja auch. Und das ist mir wichtig, und dass man irgendwie trotzdem auch diese Zukunftsvision hat einfach, ne? Zu sagen, okay, wir wissen nicht, wie lange, und wir wissen nicht, ob bis ans Ende unseres Lebens, aber zum jetzigen Zeitpunkt sagen wir ja, wir wollen zusammenbleiben, wir wollen Kind kriegen oder Kinder, mal gucken. Ja. Ja.
Das ist auf jeden Fall auch eine schöne Vorstellung. Und ich finde, das Wichtigste ist ja, dass wir herausstellen wollten, dass es eben auch die Praxis zeigt, dass es gar nicht so anders laufen muss. Also es geht um Kommunikation und Vertrauen, nicht?
Und damit sind wir jetzt tatsächlich auch mal am Ende der Moni und Polo-Geschichte. Genau, wir hatten ja auch in den anderen Folgen sowohl positive als auch negative Überlegungen zu dem ganzen Thema angestellt. Und da floss ja auch schon ganz viel an Praxiserfahrungen mit ein. Aha. Wer also noch Interesse daran hat, hört gerne nochmal die anderen Folgen an. Ansonsten, wir befinden uns ja immer noch so ein bisschen in dem großen Komplex Prozesse in Beziehungen. Und in der nächsten Folge soll es auch damit weitergehen. Und zwar mit, wir hatten es gerade schon erwähnt, dem Thema Kinder.
Denn, und das hatten wir ja, falls ihr euch noch erinnert, schon in der ersten Folge, als wir euch die Thesen vorgestellt haben, schon mal anklingen lassen, sich für Kinder innerhalb einer Beziehung zu entscheiden, ist so einerseits was sich viele schon wünschen, und andererseits gibt es da auch große Sorgen und Vorbehalte, Ängste, dass es eben auch das Ende der Beziehung potenziell bedeuten könnte, weil man das vielleicht auch viel gesehen hat, dass Beziehungen dann zerbrechen. Wo sich ja schon auch die Frage stellt, woran liegt das eigentlich? Und eben genau diese Gleichzeitigkeit zum Themenkomplex, wenn man so will, Kinder, dem wollen wir so ein bisschen auf den Grund gehen und begreifen das Ganze eben auch als Teil eines Prozesses, noch konkreter eines eben auch Transformationsprozesses, den Beziehungen eben durchmachen müssen, wenn sie sich für Kinder entscheiden, weil sich da eben was verändert.
Insofern bleibt gespannt, schaltet wieder ein. Wir halten euch auf dem Laufenden und wünschen euch ansonsten eine wunderbare Zeit.
Bleibt gesund und bleibt stabil und schiebt gerne auch weiterhin Spenden rüber. Wir freuen uns über alle, die bisher eingegangen sind. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Und bis dann.
Hallo, ich möchte euch gerne einen kleinen Kommentar zu den letzten beiden Folgen da lassen. Und zwar geht es darum, dass einige Leute, und das ist mir auch selber schon häufig zu Ohr gekommen, gesagt haben, dass Poly oder offene Beziehungen so einer neoliberalen Logik folgen würden. Und dem möchte ich gerne widersprechen, weil ich aus meiner Position und auch aus meiner Erfahrung mit offenen Beziehungen sagen kann und möchte, dass ich finde, das ist etwas sehr Emanzipatorisches. Also, dass ich als weiblich sozialisierte Person meine Lust ausleben kann, dass ich dem nachgehen kann, auf unterschiedliche Geschlechter zu stehen, unterschiedliche Sexualpraktiken gut finden zu können und das auch leben zu können und darüber sprechen zu können, finde ich eine total gute Sache. Und das aber innerhalb eines Rahmens, der für mich, und da möchte ich gerne den Personen widersprechen, die gesagt haben, wenn Beziehung, dann nur Poly und dann so unverbindlich wie möglich. Und vielleicht hat es gar niemand gesagt und ich konstruiere das gerade, aber dem möchte ich auch sehr gern widersprechen, weil ich finde, offene und auch Polybeziehungen sind sowas total Verbindliches, weil ich sehr, sehr viel besprechen muss, aushandeln, auch wenn das auch kritisiertes Wort ist in dem Zusammenhang. Ich muss mir nochmal auf eine ganz andere Weise vielleicht Gedanken machen und auch darüber sprechen, wie ich mit Safer Sex umgehe, wenn ich mit unterschiedlichen Personen außerhalb vielleicht meiner Primärbeziehung Sex habe. Und das sind alles Dinge, die für mich eine sehr hohe Verbindlichkeit aufmachen und mir auch total wichtig sind. Konsens aushandeln mit mehreren Menschen, über Sex sprechen, beim Sex sprechen etc., das gehört da ja auch alles mit rein. Daher sage ich, nein, ich finde es nicht neoliberal und ich finde es aber auch super verbindlich und mit sehr, sehr viel Kommunikation verbunden, was voll cool ist und was voll der gute Ort sein kann, um das zu üben. Tschüss!
Beziehung. Die kleinste Zelle der Revolte.
If you see me coming, better step aside. Lord, men did, Lord, men die.
Staffel 3 einer Podcast-Reihe von Eva Weber und Lotte Damm. Another day older and deeper in debt. Then baby, don't you call me, 'cause I can't go.
I'll